Es ist oft wie ein Sack voller Flöhe, keine Frage. Also Schauspieler haben wirklich so das Peter-Pan-Syndrom, also ja nicht erwachsen werden und natürlich alles in doppelter Lautstärke. Also es hat
Wumm, das war ein quirliges Interview mit Christina Sprenger. Warum die Stille und das Alleinsein so ein wichtiger Quell in Christines Leben ist und das Theater eigentlich wie ein Unternehmen funktioniert oder Zivilcourage in ihrem Leben eine bedeutende Rolle spielt, all das und vieles mehr erzählt sie mir in ihrem Interview. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Change It Baby. Mein Name ist Daniela Kanun und ich bin in meinem anderen Leben Unternehmensberaterin und Coach. Ich beschäftige mich dabei sehr stark mit Emotionen und Veränderungen. Und in meinem Podcast gehe ich der Frage nach, wie Menschen mit Veränderungen umgehen und was dabei ihr Erfolgsrezept ist und was in ihrer Branche so alles passiert. Christina habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Beraterin kennengelernt und war von Anfang an von ihrer positiven und herzlichen Ausstrahlung fasziniert. Eigentlich ist sie in ihrer Rolle als Intendantin vergleichbar mit einer Managerin. Wie sie das lebt und mit Unstimmigkeiten im Team umgeht, Konflikte löst und selbst nie ihre Vorbildrolle verliert, das erzählt sie heute in dieser Folge. Selten erlebe ich Menschen so in diesen Positionen, egal ob Wirtschaft oder Bühne, so attent wie Christina. Sie ist eine Quelle an Lebensfreude und unglaublich lustig. Also, jetzt hören Sie aber selbst rein. Vielleicht gibt es da oder dort auch eine Inspiration für Sie. Nicht vergessen, freue mich über ein Like oder eine Bewertung. Oder noch besser, Sie abonnieren mich gleich. Viel Spaß! Mir gegenüber sitzt die zauberhafte kleine Pippi Langstrumpf, deswegen habe ich sie eingeladen. Ich liebe alle Pippi Langstrumpfs, die wunderbare, zauberhafte Christina Sprenger. Ich freue mich so, dass du da bist.
Danke für die super coole Einladung, Daniela. Ich freue mich auch.
Ich hätte ja sagen müssen, du bist nicht nur Schauspielerin, du bist Moderatorin, du bist Obfrau beim Landestheater Niederösterreich, du bist in der VDFS, in der Verwertungsgesellschaft, du bist Romy-Preisträgerin, du bist Mutter. Also es ist irgendwie, du darfst nicht mehr älter werden, weil das geht sich nicht mehr aus in der Anmoderation.
Du hast jetzt wirklich alles aufgezählt. Nein, ich meine, in erster Linie ist man natürlich Schauspielerin, Schauspieler, das ist mein Beruf und von daher reicht dieser Begriff vollkommen aus. Alles andere sind wichtige Dinge, die man halt im Laufe des Lebens auch irgendwie macht, weil man auch gefunden wird dafür. Also es ist ja gar nicht so, dass das so auf der Agenda stand. Und ja, die Vielfalt ist wichtig in unserem Beruf und mehrere Standbeine zu haben. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn eine Schauspielerin, ein Schauspieler auch hier und da moderiert, vielleicht einmal ein Hörbuch liest oder eben auch als Sprecherin arbeitet. Also all diese Dinge sind halt wichtig, um existenziell auch ein bisschen abgesicherter zu sein.
Ja, und die Abwechslung ist ja auch super, oder? Also ich finde es ja immer super, wenn man so verschiedene Dinge macht, oder?
Ja, also das ist eindeutig das größte Privileg, das man haben kann. Also ich würde wahrscheinlich eingehen wie ein Primel, wenn ich jetzt in irgendeinem Ensemble von einem selbst renommierten Theater wäre und 20 Jahre lang immer auf derselben Bühne in so und so vielen Stücken. Aber genauso bei Serie ist einfach so, dass deswegen habe ich ja nach 13 Jahren so gut Kitzbühel auch gesagt, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, bitte was Neues, weil sie ist natürlich irgendwann einmal erschöpft. Und wenn die einzige Motivation dann nur mehr das Geld ist, aber man eigentlich gar keine Zeit mehr hat, das Geld da irgendwie auszugeben oder mal einen schönen Urlaub zu machen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht Sinn der Übung. Also von daher ist es natürlich toll, wenn man Lesungen hat, wenn man eben einen Kleinkunstabend hat, dazwischen wieder mal ein paar Drehtage, dann irgendeine Fernsehshow, dann wieder eine Theaterfestsitzung oder eine VDFS-Sitzung. Also all diese Dinge bereichern ja sehr und erweitern natürlich die Sichtweise. Ne? Ja. Also wenn wir uns dauernd nur im selben Umkreis bewegen, dann haben wir natürlich eine große Käseglocke über mir und das ist auf Dauer ja auch nicht so ganz gesund.
Na, das ist, es macht so schön, es macht so viel Spaß. Du, eine Frage. Ich meine, warum du Schauspielerin geworden bist, habe ich schon so oft jetzt im Zuge meiner Recherche gehört. Ja.
Was wäre denn deine Alternative gewesen? Hast du eine gehabt oder war das fix?
Also was mich sehr interessiert hat, war Journalismus.
Aha, okay.
Also ich war in der Oberstufe eine erstaunlich gute Schülerin, also wenn man die Unterstufe bedenkt, und habe immer sehr gerne geschrieben und war dann eigentlich, ich habe zwar mit 15 schon angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und am Landestheater in Innsbruck zu spielen. Aber das war dann eigentlich noch gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss Schauspielerin werden, sondern es war so, das gefällt mir und macht mir Spaß, aber. Und dann habe ich mich ja beim ORF sogar angemeldet. Da gab es so ein Assessment Center, wo also praktisch für den Sommer, für Ferialjobs Leute immer gesucht wurden. Und die wurden dann aber auch sozusagen dann auch wirklich gewählt für die Redaktionen. Und da habe ich auch mitgemacht und war beim aktuellen Dienst in Innsbruck, also die Prüfungen und so weiter, das war alles da in Wien mit Codenamen, damit es kein Vitamin B gibt und so, also ganz, ganz streng. Und damals wollte mich eben das Landesstudio Tirol und das Landesstudio Wien, da habe ich noch in Tirol gelebt, da war ich 18. Und dann habe ich einen Sommer in der Redaktion dort auch verbracht und habe dann einfach festgestellt, na, so ganz ist das nicht meins, ich bleibe doch bei der Schauspielerei. Also der Plan B wäre Journalismus gewesen.
Warum nein?
Das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Damals gab es einen Unfall und ein Mädchen verstarb, die war 7-8-jährig, sowas in der Richtung, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber jedenfalls bei der Redaktionssitzung in der Früh wurde diskutiert, wer da hingehen nicht muss, sondern darf. Also es haben sich mehrere Leute darüber diskutiert, wer diese Geschichte kriegt. Und das hat mich wirklich abgestoßen. Also dass praktisch eigentlich das Ziel ist, wer darf mit der Mutter des verstorbenen Kindes reden. Das war so etwas, wo man gedacht hat, na, da bin ich nicht geeignet, weil ich weine wahrscheinlich mit der Frau. Aber bin ich froh, wenn ich da nicht hin muss. Und da habe ich gedacht, na, für das bin ich, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, das verstehe ich. Du, es war ja so, also ich habe dann gelesen, du bist nach Wien gekommen. Dann warst du bei der Elfriede Ott, um das ich dich sehr beneide, weil irgendwie eine tolle Schauspielerin, ich bin mit ihr aufgewachsen. Also, und dann bist du eigentlich nahtlos, hat bei dir eigentlich deine Karriere begonnen. Also es war, dich hat man nicht irgendwo als Tellerwäscherin, du hast dort gejobbt und du bist sofort eingestiegen. Ja?
Naja, also ich war ja am Konservatorium der Stadt Wien und das war quasi unter der Leitung der Elfriede Ott und die Efi, also sie mochte ja nicht Elfi als Abkürzung, sondern Efi. Die Efi hatten wir eigentlich nur im ersten Jahr und dann quasi natürlich verschiedene Lehrer. Und währenddessen habe ich schon, also erstens, Gläser gewaschen, nicht Teller, aber ich habe in verschiedenen Bars gearbeitet. Das klingt jetzt so anrüchig, aber es war der klassische Studentenjob. Und dann eigentlich schon im zweiten Jahr habe ich im Fitnesscenter gearbeitet. Also ich war an der Rezeption und habe Spinningstunden gegeben. Also es war so eines der ersten Studios, die Spinningräder hatten. Das war damals ein großer Trend. Also wir reden ja jetzt so über 97 ungefähr. Mhm. Und da war ich also Fitnesstrainerin und an der Rezeption am Wochenende und von Montag bis Freitag quasi war Konservatorium. Und da habe ich dann schon im Sommer schon gespielt, dort oder da oder auf Tournee gewesen. Also ich habe schon den Beruf ganz normal erlernt und war dann auch klarerweise auch schon als Schauspielerin tätig. Nur, klar, die breite Masse nimmt dich dann wahr, wenn man halt jeden Tag im Fernsehen oder jeden Dienstag im Fernsehen ist. Und das kam wirklich, also ich habe mit 24 abgeschlossen das Konservatorium der Stadt Wien und habe mit noch nicht einmal 25, also eigentlich ein Dreivierteljahr danach, dann schon diese Rolle bekommen. Also es ging schon sehr schnell.
Ist schon toll, oder? Und seitdem nahtlos eigentlich.
Voll, ja.
Wahnsinn. Das ist eine tolle Geschichte. Ich habe auch gehört, weil du hast ja auch ein Kinderbuch geschrieben. Ich finde die Idee ja so entzückend. Ich meine, du hast das mit der Rosa gemacht, mit deiner Tochter. Aber die Idee ist so entzückend, dass du ihr immer ein Briefchen, sozusagen eine Brieffreundschaft mit ihr gehabt hast. Ich finde diese Geschichte so herzerwärmend, ja, so süß, weil auch den Kindern diese Kreativität nicht zu nehmen. Also das offen zu lassen, diesen Kanal einfach, das ist so wunderschön. Und das ist in einem Buch zusammengefasst, das ich auch total berührend finde und auch sehr schön gezeichnet von der Niki. Aber du hast einmal gesagt, Du bist in der Schulzeit, hast du das Gefühl gehabt, du hast dir vorgestellt, du reitest mit dem Pferd in die Schule, irgendwie so habe ich das, glaube ich, gehört, und hast immer Interviews schon gegeben, ja?
Also ich bin sehr fantasiebegabt und habe eben eigentlich das Pferd, also dass ich mit dem Pferd in die Schule geritten bin, das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich bin nämlich mit dem Fahrrad in die Schule.
Mit dem Fahrrad bist du.
Aber, okay. aber ich habe mir immer vorgestellt, sicher, dass ich ein Pferd habe. Das wollte ich natürlich auch, so wie jedes zweite Mädchen zwischen 8 und 14.
Ja.
Aber ich bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und habe wirklich laut, also nicht leise, und habe mir vorgestellt, sondern ich habe Interviews gegeben und habe natürlich besonders geschwollen geredet und ganz ausführlich geantwortet, wie es zu diesem Projekt kam und wie ich mich der Rolle genähert habe oder wie auch immer. Und so geschwollen habe ich dann später nie Interviews gegeben wie damals auf dem Fahrrad. Und habe mir das eigentlich sehr konkret vorgestellt, dass ich das werde. Und das ist schon interessant, weil natürlich in der Oberstufe, ich habe zwar schon paritätische Kommission, die Prüfungen gemacht und war so am Landestheater und so, aber es war doch für alle so, ja, die wird Schauspielerin. Ne? Und es ist dann doch sehr erstaunlich, wie überrascht alle sind, dass es dann wirklich funktioniert. Also es ist, I have a dream, man muss wirklich irgendwie dranbleiben und wenn man selber nicht dran glaubt, wird es halt ganz schwierig.
Das ist ein Punkt, warum ich da auch einhake, weil ich merke, wenn den Leuten die Vision fehlt, also irgend so ein, es ist doch anscheinend sowas wie einer Vision, einem Nordstern zu folgen, ne? So, das macht was mit einem, oder? Man zieht dann dorthin und es wird dann irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung im positiven Sinne.
Du musst da sicher Ziele schon setzen. Und bei mir war es einfach klar, okay, ich muss einmal aus Innsbruck weg. Das war mir mal auch klar. Das okay. ist zu klein. Und Wien war da einfach naheliegend, weil ich die Stadt einfach immer schon toll fand. Und ich habe einfach gesagt, ich werde das. Und klar, wenn ich jetzt, weiß nicht, 15 Schauspielprüfungen gemacht hätte und immer in der ersten Runde geflogen war, dann hätte ich vielleicht noch 15 gesagt, na, vielleicht wäre es doch nicht. Aber nachdem ich die erste probiert habe und einstimmig angenommen wurde und auch damals davor schon bei diesen paritätischen Prüfungen in Innsbruck, die ich noch gemacht habe, paritätische Prüfung muss man vielleicht erklären. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, den Schauspielabschluss auch zu machen, ohne dass man eine Schauspielschule besucht,
aha,
indem man 3 Prüfungen ablegt. Das ist vor allem für autodidaktische Schauspieler gedacht, die halt später im Leben erst in den Beruf kommen und damit sie eben nicht dann mit 20-Jährigen, beziehungsweise viele Schauspielschulen nehmen nur bis 25 auf, können sie praktisch diesen Abschluss, der bei Bezahlung und so wichtig ist, auch mit 3 Prüfungen ablegen. Und die ersten 2 Prüfungen habe ich schon mit 15 und 16 gemacht, ne? Also eigentlich 15 und 17, weil das waren 1,5 Jahre dann dazwischen. Und die waren auch beide einstimmig. Also mir wurde schon attestiert quasi, ganz untalentiert bin ich nicht. Ne? Und dadurch natürlich geht man mit einem anderen Selbstbewusstsein wohin. Ne? Ich bin zu der Aufnahmeprüfung natürlich auch gegangen und wusste, die ersten 2 Prüfungen habe ich immer eine Stimme geschafft. Also ich komme das schon halbwegs. Und dann ist es natürlich, der Beruf ist ja ein bisschen gemein, weil das ist sehr subjektiv. Ne? Also das kennt man selber. Manchmal denkt man sich, ja, den Schauspieler mag ich, den mag ich nicht. Das hat viel mit, ja, Sympathie fast zu tun und jetzt nicht mit fachlicher Qualität. Und das ist so ein bisschen die Krux in unserem Beruf, ne? Weil es gibt halt Leute, die sagen, na, die kann ich mir nicht anschauen. Ne? Und das hat aber eben nur mit dem Geschmack zu tun. Und von daher kann man so ein allgemeines Talent oder auch eine allgemeine Talentlosigkeit, das kann man schon attestieren. Aber ob man jemanden jetzt wirklich toll findet, ist wirklich Geschmackssache.
Das heißt, da lerne ich jetzt auch dazu. Das heißt, wenn du als Schauspieler zum Beispiel engagiert wirst, weil du entdeckt wirst, so diese, dass man halt so von außen mitkriegt, ja, und der spielt in einem Film mit und wird berühmt mit diesem Film, hat aber keine Schauspielausbildung. Muss man das dann nachmachen? Ist das dann etwas, was wichtig ist?
Naja, eigentlich gibt es da in Deutschland ganz viele Fälle.
Okay.
Na, so wie eine Makatsch oder die Nora Tschirner, das waren ja eigentlich Moderatorin.
Ja.
Das heißt, die haben dann sicher danach Schauspielunterricht genommen. Es ist so, dass du prinzipiell sagen musst, wenn du einen Abschluss hast, dann bekommst du mindestens pro Drehtag die und die Summe. Also dann bist du einfach in einem System drin, das bewertbar ist. Während so Leute, die praktisch irgendwie entdeckt werden, die können natürlich unter diesem Wert bezahlt werden. Das trifft jetzt auf die Makatsch und die Tschirner nicht zu, weil die waren schon berühmt, wie sie Schauspielerinnen quasi gewechselt haben, die Branche. Aber das ist dann eben halt natürlich eine Sache des Managements und wie viel halt da herausgehandelt wird. Aber prinzipiell gibt es so etwas, das nennt sich auch Bühnenreifeprüfung de facto. Okay. Also es ist so, dass praktisch du nach dem Reinhardt-Seminar oder dem Konservatorium oder dem Mozarteum schließt du mit einem akademischen Titel ab, praktisch einem Magister Artis oder einem Bachelor Artist und bist eigentlich fast vergleichbar, also es ist natürlich keine richtige Hochschulausbildung, weil du, also du musst zwar schon eine Diplomarbeit schreiben, aber es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit anderen Diplomarbeiten sicher, aber du hast eigentlich eine akademische Ausbildung und bist quasi dann, wenn du einen Drehtag hast oder wenn du am Theater engagiert wirst, dann bist du einfach in einem anderen Gehaltsschema. Mhm. Das geht's eigentlich. Wenn die jetzt natürlich jemand nimmt, weil er die so super findet und du hast keine Ausbildung und du passt aber als Typ super und der sagt, ich zahle das Doppelte, was ich am Schauspieler zahlen würde, dann ist das wieder auch möglich. Ja. Natürlich, das gibt's alles. Aber super, also für Bühne brauchst du eigentlich, wenn du jetzt an einem Landestheater spielst oder sowas, da schickst du ja auch deine Zeugnisse ein und deine Vita und so weiter. Mhm. Und da ist es natürlich schon was anderes, ob du jetzt am Reinhardt-Seminar warst. Also da kannst du jetzt mit einer, was heißt, Tischlerlehre, gibt's auch, ne? Es gibt ja Schauspielkollegen, der Meikatz, glaube ich, war Tischler, der Johannes Grisch zum Beispiel ist ein Autodidakt und hat am Burgtheater über Jahrzehnte gespielt, glaube ich, auch gelernter Tischler. Also die Fälle gibt's. Die haben das sicher auch nicht nachgemacht, aber die sind sehr selten und der normale Werdegang ist schon, dass man halt diese Ausbildung hat.
Ich kann mich erinnern, ich war in einer HTL, ich habe Möbelbau und Innenausbau gelernt, Kolleg, also ich bin auch Tischlerin, wenn du was brauchst, gell, ruf mich nicht an. Und der Florian Bösch war mit mir in der Klasse, weil er musste einen Beruf erlernen, bevor er Sänger werden durfte. Also siehst du, so ein Handwerk zu haben, ist nicht schlecht. Vielleicht ist das auch, macht er das sicherer? Ich habe keine Ahnung.
Ja, es ist sicher, man ist sicher gelassener, wenn man eine vollwertige Berufsausbildung hat. Und ich meine, da gibt es ja so auch viele Beispiele. Ich meine, die Verena Scheitz ist, glaube ich, fertige Juristin, die Vera Rosbaum hat Medizin fertig studiert und so weiter. Also es gibt natürlich viele, das ist ja so ein bisschen der Zauber unserer auch Showwelt oder Fernsehen und Dinge, ist eben schwer messbar. Ja. Ne? Und es gibt halt Leute, die werden entdeckt und haben halt dann ein Glück mit 16, 17, dass sie irgendwo mitspielen und die nehmen dann eher tendenziell Schauspielunterricht. Und das gibt es eher beim Drehen, am Theater bist du jetzt nicht entdeckt. Ne? Ja. Also das gibt's halt, diese Beispiele gibt es beim Drehen, dass du sagst, dass Sabrina Reiterer zum Beispiel, die hat in 3 Tagen bist du tot, da war die ja Teenager oder halt 18 oder 17 oder wie auch immer und hat danach dann sehr viel gedreht und ist Schauspielerin dadurch auch geworden. Also das gibt es hauptsächlich beim Film.
Mhm. Mhm. Wie ist das? Du bist ja jetzt total bekannt, machst sehr viel, du bist sehr vielfältig, haben wir gerade besprochen. Ne? Du bist auch sehr beliebt, offensichtlich, weil sonst würdest du auch nicht so viel engagiert werden. Ist das etwas, wie hältst du diese Fröhlichkeit? Weil wenn man dich anschaut, du lachst immer, du bist immer gut drauf, also wahrscheinlich würde dein Mann was anderes dazu sagen und deine Tochter, aber so von außen gesehen, ne? Du stehst früh auf, du stehst um 5 in der Früh auf, du gehst laufen, du bist gut drauf, dann hast 1000 Termine, spielst ein bisschen Theater auch noch nebenbei. Woher nimmst du diese, wo ist diese Quelle von deinen, was nimmst du für einen Zaubertrank?
Naja, bei mir ist es vielleicht, das eine ergibt das andere. Ich stehe so früh auf, damit ich mal Zeit für mich habe. Mhm. Also ich stehe 4:30 auf und bin natürlich dann einmal mindestens 2,5 Stunden meistens, bin ich alleine. Also Zeit für mich. Und ich bin jemand, der das sehr gut nutzen kann, um eben nachzudenken über Dinge und Dinge zu beantworten und abzuarbeiten oder Sport zu machen. Das heißt, wenn ich bin schon komplett ready, wenn ich auf die anderen treffe. Mhm. Also wenn ich jetzt gleich wach bin und beim ersten Kaffee sitze, dann wäre ich wahrscheinlich auch grantig. Aber das kriegt keiner mit, weil die schlafen alle noch. Das heißt, ich bin schon einmal so wie zentputzt, krampelt, alles drum und dran, wenn die anderen wach werden. Dann bin ich einfach schon eine Optimistin. Also ich versuche, ich glaube, für mich geht es leichter, wenn ich lächle und in den Tag positiv irgendwie beginne, als wir beginnen grantig. Und grundlos grantig sein, das gibt es bei mir nicht. Also wenn, dann gibt es dann schon irgendeinen Anlass und den versuche ich dann halt zu beheben. Mhm. Wenn ich mich irgendwie nicht so wohl fühle, bin ich eher ein Mensch, der sich zurückzieht. Das heißt, die Laune kriegt dann auch niemand unbedingt mit, sondern dann versuche ich für mich zu sein, eben eine Stunde laufen zu gehen und den Kopf wieder frei zu kriegen. Ich kann schon manchmal aufbrausend da sein, aber das ist eben dann schon wegen was. Also jetzt nicht einfach nur so. Ne? Und dadurch kann ich das eigentlich ganz gut immer resetten.
Okay.
Also ich kriege mich selber gut in den Griff, wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme. Und ja, zu Menschen versuchen, ich denke mir immer, ja, ich gebe mal 100% her und schaue mal, was zurückkommt. Ja. Und das ist ja total schön, weil wenn man halt ein bisschen eine gute Laune hat und oder ein bisschen einen Schmäh macht oder sowas, dann freuen sich halt auch alle, wenn sie die sehen. Ne? Also das ist irgendwie, ergibt das eine das andere und dann sind sie besonders nett zu einem und dann ist es auch wieder gut.
So eine Win-Win-Situation, ja.
Also es ist einfach schön, wenn man einfach merkt, okay, die Leute freuen sich auch, dass man dabei ist, weil dadurch ist es ein bisschen lockerer oder ist einmal ein bisschen ein Witz dabei. Aber ich bin eigentlich ziemlich diszipliniert und auch manchmal sehr streng, gerade als Intendantin zum Beispiel, was Pünktlichkeit betrifft, was Textsicherheit und Vorbereitung betrifft. Und so, da bin ich jemand, also einmal schaue ich es mir an und beim zweiten Mal sage ich schon, also so nicht bitte, aber das wird dann auch okay aufgenommen. Mhm. Also es ist natürlich, wenn man irgendwie diese Latte auch so vorgibt und selber nach diesen Richtlinien und eben pünktlich ist und auch halt anpackt, wenn irgendwas zu tun ist, dann machen es die anderen auch irgendwie. Also von daher habe ich selten so Situationen, wo man denkt, jetzt ist so im Team irgendwie eine schlechte Stimmung oder ich spreche das auch an. Also ich hatte jetzt einmal vor ein paar Monaten den Fall bei einer Produktion, wo zwei immer so wahnsinnig runtergezogen haben und Ding und so. Und da versuche ich dann schon das Gespräch zu suchen und zu sagen, was ist denn los? Mhm. Also das ist unangenehm für die anderen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Ne? Mhm. Also ich finde, man sollte halt auch nicht wegschauen, wenn dann was stört, sondern man muss es ansprechen. Und dann sieht man eh, an dem und dem ist es gelegen, da und da überfordert. Ja, dann probieren wir halt, sich da freizuschaufeln oder so. Also man kann ja dann auch etwas unternehmen. Man muss es manchmal halt eben proaktiv anreden und das tue ich dann schon. Und meistens führt es dazu, dass halt das Team besser zusammenwächst dadurch, weil das ist einfach bei Ensemble oder beim Film so, dass man ist halt für kurze Zeit sehr eng miteinander und dann geht es wieder auseinander und deswegen bleibt es oft sehr oberflächlich. Und ich versuche dem halt ein bisschen eine Tiefe zu geben und dann fühlen sich die Leute ein bisschen mehr aufgehoben und einmal sicherer. Und dann ist einfach allgemein die Stimmung auch schon wieder leichter eben und ein bisschen unbeschwerter und mit mehr Freude. Ne?
Ja. Wo wirst du wirklich, wo zuckst du aus? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte ich ausflippen? Also ich zum Beispiel kann, wenn ich... Ungerechtigkeit, das ist für mich ganz schwer. Das war schon in der Schule schwer. Gibt es sowas, wo du sagst, da flippe ich aus?
Ja, also sehr. Also ich bin auch immer die Mutter der Kompanie. Also ich bin alles, was eben ungerecht, wo irgendjemand übervorteilt wird, wo jemand schlecht behandelt wird, wo nicht respektvoll mit jemandem umgegangen wird. Also da war ich ganz narrisch. Und dann schon, also das muss ich schon sagen, eben so Unpünktlichkeit oder wenn jemand eben die Zeit der anderen stiehlt. Mhm. Das hat mit Respekt zu tun. Und wenn ich einfach, jeder kann einmal im Stau stehen oder irgendwas, ist ja alles klar, aber man merkt dann schon, wenn es ein bisschen System wird, wenn man einfach mit der Zeit und der Energie anderer Menschen nicht respektvoll umgeht. Also das macht mich sehr wahr. Also das ist ja im Berufsleben natürlich etwas, was sehr oft vorkommt. Ja. Ne? Oder eben zu einer Probe nicht vorbereitet kommt. Weil man kann nicht Theater spielen, wenn man den Text nicht kann. Fertig. Also man kann nicht mit dem Buch dastehen und das runterlesen. Man muss dem Kollegen in die Augen schauen. Und solche Dinge sind einmal sind's okay und beim zweiten Mal sage ich schon ein bisschen was und beim dritten Mal ist dann Schluss. Ne? Also ich bin eigentlich ja im Grunde genommen Respektlosigkeit in vielen verschiedenen Bereichen. Ne?
Hast du schon jemanden wirklich dann sozusagen aus dem Ensemble rausgehauen und gesagt, das akzeptiere ich jetzt nicht mehr?
Das würde ich schon machen, aber die Eskalationsstufe gab es nicht. Ne? Also es war immer davor abzuwenden. Aber ich kann explodieren. Das passiert ganz selten und dann sind alle ganz überrascht. Die kann explodieren, weil ich eben eher so immer freundlich bin und ich bin immer sehr ausgleichend und eben, was ist denn und was kann man machen und so weiter. Aber so, also es gibt so Situationen,
wo dann Menschen sehr erstaunt sind, dass es so laut wird. Und ja, das passiert ganz selten und ist dann aber wirklich so, dass alle so ganz ängstlich sind, dass, weil sie überhaupt nicht mit der Situation umgehen können, dass es auch ein katharsisches Moment hat. Ne? Weil bei mir ist es dann so, aber dann ist eh gleich wieder. Also es verraucht dann auch relativ schnell. Aber das passiert schon, doch, doch.
Also ich vergesse ja die Dinge dann auch. Ne? Also ich explodiere und das finde ich fürchterlich in dem Augenblick, aber dann ist es wieder vorbei. Also kann mich dann oft gar nicht mehr erinnern, dass es gegeben hat. Also ich vergesse selber, auch schnell.
Aber die praktisch top
niemand.
Die vergessen es nicht so schnell. Also selber hätte ich es auch gleich vergessen. Nein, ich versuche das dann auch schon immer auch ein bisschen wieder zu relativieren und dann zu sagen, aber sagen wir so, explodieren tue ich wirklich nur, wenn es einen handfesten, also keinem, das ist dann keine so, naja, Grauzone oder sowas, ja, sondern das ist ein handfestes Problem, was sozusagen, ja, wo jemand wirklich ein Fehlverhalten hatte.
Ja, ne?
Und also, und eben respektlos mit anderen. Einmal zum Beispiel bin ich extrem explodiert, das war damals noch ein Regieassistent, der mit den Statisten so respektlos umgegangen ist, sie viel zu früh geholt, dann viel zu lange gewartet, aber immer. Und ich habe ihn dann schon 3-4 Mal darauf hingewiesen, also muss die immer so lang bestellen und Ding und so weiter und Ding. Und da zum Beispiel, bei dem bin ich einmal explodiert, weil wieder viel und noch warten lassen, wo schon, eh schon Regen und strömender Regen und die waren dann nass und Ding. Also da bin ich, aber das hat dann eben so ein bisschen Mutter Courage und ihre Kinder, das hat dann eher damit zu tun, eben, dass sie Leute fast verteidigen.
Ja.
Oder im Sommer bin ich einmal explodiert, da haben sie ewig lang noch im Vorfeld, bevor die Vorstellung begonnen hat, noch also eine Verschiebung der Vorstellung um eine halbe Stunde, die grundlos war, weil draußen noch, ich weiß nicht, die Blasmusik gespielt hat und so weiter. Da explodiere ich auch, ne? Wenn 15 Kollegen auf Anfang stehen und warten, dass sie auf die Bühne gehen können. Und da wird dann nicht erklärt, warum dauert das so lange. Mhm. Aber das hat eben alles eigentlich immer mit Respekt zu tun. Also da, das ist eigentlich das, wo ich wirklich explodieren kann.
Wie ist denn das? Also in meiner Branche, meine Kollegen und Kolleginnen, die sind ja alle sehr, auch sehr extrovertiert, weil du musst ja auch immer vor Leuten stehen, moderierst oder Workshops machst du oder was auch immer. Und da sind schon so ein paar Diven dabei, würde ich jetzt einmal sagen. In deiner Branche ist es ja auch so, ihr seid permanent sozusagen in der Öffentlichkeit, ihr seid permanent exponiert, deswegen verstehe ich deinen Wunsch nach Einsamkeit gut und dann zurückziehen und nichts reden, nichts machen. Wie ist das dann aber, wenn man sozusagen in so einer, mit einem Ensemble arbeitet, jeder so ein bisschen diesen Drang, würde ich jetzt einmal sagen, zur eher exponiert ist und nicht so introvertiert und auch gewohnt ist, vielleicht eine gewisse Rahmenbedingungen vorzufinden. Wie handelt man das? Also wie handelt man diese verschiedenen Erwartungshaltungen, die verschiedenen Wünsche? Wie handelst du das als Intendantin jetzt in dem Fall? Ne? Weil
also da tut man vielleicht den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Unrecht. Es ist so, die sind schon natürlich outgoing, aber wenn man dann so auf einem Haufen ist, ist es so, dass jeder natürlich schon weiß, okay, das ist mein Beruf, da zu sein.
Okay.
Mein Beruf ist es, diese Figur gut zu spielen, pünktlich zu sein, vorbereitet zu sein. Natürlich gibt es welche, die sind halt laut, aber das macht ja auch Freude, das ist ja auch schön. Und wenn es zu viel wird, muss man es halt jemandem sagen. Also die vertragen das dann aber auch, dass man sagt, na, jetzt hol ich da mal die Backen. Also das ist okay, die sind jetzt auch nicht so zart beseitigt. Und ich bin ja in der glücklichen Lage, also wenn ich woanders in ein Team komme, dann kann ich mich sehr gut unterordnen. Also ich bin immer jemand, der sich das erst anschaut und dann bin ich eher ruhig und zurückhaltend. Und wenn dann ich merke, okay, da ist jetzt locker, dann kann man ein bisschen einen Witz machen. Aber da versucht man sich so ein bisschen anzupassen und ich glaube, das machen viele so. Und bei meinen Ensembles natürlich kenne ich meine Pappenheimer genau alle, aber ich habe sie ja zusammengestellt. Also ich weiß ja auch, also das ist ja ein bisschen so auch eine gewisse Konstellation, die ich bewusst wähle. Also es könnte jetzt wahrscheinlich irgendeine Figur, da würden mir wahrscheinlich 5 Schauspieler einfallen, aber ich habe den einen gefragt, weil ich finde, dass er dann gut zu dem passt und so. Also ich versuche das schon so ein bisschen mit Harmonie zu bauen und falls dann
das zu anstrengend wird, wie gesagt, dann muss man es ihnen einfach sagen. Also es ist oft wie ein Sack voller Flöhe, keine Frage. Also Schauspieler haben wirklich so das Peter-Pan-Syndrom, also die noch nicht erwachsen werden und natürlich alles in doppelter Lautstärke. Also es hat ein bisschen was vom Kindergarten. Aber erstens fängt natürlich der Fisch beim Kopf stinken an. Das heißt, wenn man selber einfach, ja, versucht es sehr professionell abzuhandeln und keine eigenen Befindlichkeiten mitbringt, dann machen es die anderen auch schon ein bisschen weniger.
Ja.
Also wenn ich da jetzt natürlich hingehe und launisch bin und eigentlich unberechenbar, dann das zieht sich ja dann weiter. Ne? Also es ist ja ein hierarchisches System wie beim Drehen. Und wenn der Regisseur dem Regieassistenten einen auf den Deckel gibt, gibt der Regieassistent, weiß nicht, der Maskenbildnerin an auf den Deckel und die gibt der Kostüm. Also das ist ja immer alles, das ist eine kommunizierende Gefäße. Ne? Und wenn einfach schon einmal so eine Grunddisziplin und eine grundpositive Einstellung sozusagen vom Kopf der Sache irgendwie kommt, dann lassen sich die anderen da eigentlich sehr mitnehmen, habe ich bis jetzt festgestellt. Also ich mache jetzt Band of seit 10 Jahren, das Stadttheater Band of, und ich hatte noch nie ein Problem mit irgendeiner Stimmung im Team oder dass Leute nicht miteinander konnten oder sowas. Aber wie gesagt, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die ich halt nicht fragen würde, weil ich halt weiß, der macht mir jetzt Probleme. Ne? Und das tue ich mir nicht an, warum sollte ich? Ne? Es gibt so viele. Also man baut natürlich schon das Team auch ein bisschen zusammen. In dem Sinn.
Das ist interessant, weil es ist nicht viel anders als in einem Wirtschaftssystem. Ne? Also da gibt es auch, bei uns gibt es auch das Sprichwort, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Also meistens weißt du, von der Putzfrau weißt du schon oder dem Reinigungspersonal weißt du schon, wie es oben zugeht. Also das ist echt spannend. Also du schilderst genau das Gleiche. Du, jetzt mach mal einen Schwenk zu deinem Mann, der ja überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun hat. Er ist ja, er kommt aus der Wirtschaft, ist erfolgreicher Manager. Wie ist denn das? Also ist das fein, dass man jemanden an seiner Seite hat, der gar nicht aus dieser Branche kommt? Ich meine, du hattest ja schon andere Partner, die aus deiner Branche kamen. Ist das dann irgendwie, ist das entspannend? Bist du anders? Bist du da wirklich die Christina? Also gibt es eine private Christine?
Christina? Ich versuche immer die Christina zu sein, aber halt Christina hat ja viele Facetten.
Ja, das ist eben.
Bei allen Menschen, alle Menschen haben viele Facetten. Na, ich finde es eigentlich sehr angenehm, dass der Gerald mit dem Beruf nichts zu tun hat, aber dass er trotzdem ein bunter Hund ist und Gott und die Welt kennt und überhaupt nicht irgendwie scheu oder ängstlich oder im Hintergrund, sondern mit dem gehe ich überall hin und der redet genauso. Also ich brauche auf jeden Fall einen kommunikativen Partner. Also jemand, der neben mir steht und schweigt, das wäre ganz, ganz schlecht. Der Arme, es kommt der Gerald schon wenig zu Wort, aber wenn er schweigen würde, dann wäre es ganz schwer. Aber prinzipiell finde ich es ganz gut, weil es halt auch wieder den Blickwinkel erweitert. Ne? Ja. Also die Evi Ott habe ich sehr gemocht und sehr geschätzt, aber sie hat zum Beispiel etwas gesagt, was ich hundertprozentig nicht unterschreiben würde. Sie hat immer gemeint, wir müssen uns praktisch mit uns eins treffen und also unter uns bleiben. Mhm. Also praktisch die anderen kennen die Probleme, die ein Schauspieler hat. Die wissen nicht, wie das ist, wenn man sich in eine traurige Sequenz hineinbegeben muss und Tränen auf der Bühne. Also sie hat eigentlich etwas gesagt, was sie eben gar nicht unterschreibt, nämlich dass man unter sich bleiben soll in dem Beruf. Ich sehe das ganz anders. Ich finde es super, wenn man nicht unter sich bleibt, weil deswegen, es gibt ja dann so Dynastien, wo dann beide Schauspieler und die Kinder werden auch wieder alle Schauspieler und alle anderen sind auch Schauspieler. Dann dreht man sich schon sehr im Kreis. Ne? Also dann beschäftigt man sich nur, wenn das der ganze Kosmos ist, quasi, dann ist es vielleicht auf Dauer auch nicht ganz psychohygienisch so ganz gut. Von daher finde ich es eigentlich super, dass mein Mann ganz was anderes macht. Und trotzdem, es interessiert, er unterstützt, was ich mache, aber es setzt die Dinge in Relation. Ne? Also, ich habe das ja überhaupt nie gehabt, dass ich vor einem Dreh oder einer Premiere nicht schlafen kann oder wochenlang. Also muss man dazu sagen, es ist sicher etwas anderes, wenn man jetzt immer nicht den ungekürzten Faust spielt oder sowas. Das hatte ich noch nicht. Aber also, es gibt sicher Dinge, Mammutprojekte, wo du sagst, sie fressen die auf und da ist irgendwie ein Sog da. Aber so kannst du halt wirklich sagen, okay, das ist Beruf, der ist auch sehr einnehmend und braucht viel Platz, aber es gibt auch Privatleben und andere wichtige Themen im Leben, als wie die nächste Premiere oder die nächste Lesung oder der nächste Drehtag, sondern es gibt einfach ganz Alltägliches.
Ja.
Und das finde ich eigentlich
ganz, relativiert viel, oder?
Das relativiert einfach.
Ja, viel, auch ja. Kinder relativieren. Also
die
für Kinder,
sowieso, die, alle,
die sind ja. im Augenblick ja. und es ist wurscht, was ja. du machst. Ja. Ja.
Das ist gar keine Hochachtung. Ja, eh, Fernsehen. Ja.
Das ist jetzt wichtig. Wir müssen das jetzt klären, Mama. Ja? Kennst du sowas wie, also du hast jetzt gesagt, du hast überhaupt kein Lampenfieber. Das finde ich sehr spannend. Also ich kenne schon aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Also ich freue mich dann schon fast,
ja, also
auf, dass es losgeht.
Ja, eine Anspannung. Ja. Aber ich meine so negatives Lampenfieber, dass man ja. nicht schlafen kann.
Ja.
Also so,
ja.
Das gibt es ja auch. Mhm. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nie gehabt.
Hast du Angst generell? Würdest du sagen, du bist eher mutig?
Also ich bin sicher mutig, mhm. das würde ich auf jeden Fall sagen, gerade also was Zivilcourage oder sowas betrifft. Also ich bin jemand, der auch Menschen anspricht. Also letztens im Hofer ist einer gegangen und hat war so eine Rolle mit minus 50 Prozent begann und der reißt sich da 20 auf. Und ich gehe dann schon auch und sage, Entschuldigung, aber Sie wissen jetzt schon, dass Sie das jetzt nicht auf irgendwie Lebensmittel picken können. Ne? Das war zum Etikettieren für die abgelaufenen Sachen oder die gleich. Ach so, das haben wir gewusst. Und so. Also sowas rede ich an. Oder
hast die Kommissarin ein bisschen
jemand,
raushängen?
Nein, aber wenn jemand es vordrängt, also jetzt nicht für mich, sondern für andere Leute auch. Also ich finde einfach, ich versuche einfach, ein korrekter Mensch zu sein oder sich halt richtig zu verhalten, wo man einfach sagt, ja, oder hinzuschauen. Mhm. Ne? Einfach, aber ich mache so Sachen, wenn ich dann halt sehe, jetzt blockt sie an mit dem Kinderwagen und der Tür, ich gehe halt dann wirklich proaktiv zur Eingangstür und halte sie halt auf oder ich hebe jemandem was auf und so. Und ich merke, dass da ganz viel Positives immer zurückkommt, wenn man das macht. Weil die Leute sind ganz erstaunt, dass man ihnen irgendwie hilft, ohne dass sie jetzt explizit darum bitten. Ne? Aber so Sachen oder eben für jemanden, irgendwie etwas zu tun oder solidarisch zu sein, für jemanden aufzutreten oder zu sagen, das ist nicht in Ordnung und einen Zeigefinger oder einfach zu sagen, so geht's nicht. Also da bin ich an sich schon sehr mutig oder mutig ist vielleicht eh das falsche Wort. Ich finde einfach, das gehört sich so. Also das ist eben so Zivilcourage, würde ich dazu
wahrhaftig,
sagen.
Wahrhaftig, würde ich fast
ja,
dazu sagen.
Einfach,
ja,
einfach versuchen, sich richtig zu verhalten. Mhm. Und was jetzt so Dinge betrifft, ich meine, Mut jetzt, was ich jetzt weniger brauche, ich habe es nicht so mit der Höhe, also es geht schon, dass ich irgendwo kletter oder sowas, aber es muss jetzt nicht unbedingt so Bungee-Jumpen oder sowas, das ist jetzt weniger meins. Mhm. Aber sonst bin ich auch so, dass ich sage, ja, ich probiere es aus. Also mich kannst du eigentlich auf alles draufstellen und also ich fahre mit allem und Ding. Es war sehr lustig, weil bei so Vergnügungsparks oder so muss ich die Augen zumachen und schreien, also das halte ich gar nicht aus. Aber ich versuche halt alles irgendwie auszuprobieren.
Ja. Waren deine Eltern jemals so, dass sie irgendwie gesagt haben, bitte lass das? Oder haben sie dich immer unterstützt? Hast du das Gefühl gehabt, du bist mit der Idee gekommen, ich mache das? Und sie sagen,
sie haben mich
super.
Immer unterstützt, aber ich habe natürlich mit 15 eben normal, bin ich weiter Schule gegangen und habe schon Schauspielunterricht genommen und das ist so fließen gegangen. Mhm. Und dann habe ich eben immer alles gleich so geschafft. Mhm. Also ich glaube, sie hätten schon was gesagt, wenn sie gesehen haben, das wird nichts, die probiert da eine Schauspielschule nach der anderen und fliegt überall raus und so. Aber dadurch war das nicht der Fall. Ne? Mhm. Und dann haben sie sich gar nicht, also sie haben das sogar sehr unterstützt. Also ganz.
Ich glaube schon, dass das auch wichtig ist. Findest du nicht auch bei der, du erlebst es jetzt vielleicht selber als Mutter.
Ist super wichtig.
Ich kann mich auch erinnern, ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Und das war nie ein Thema. Also ich glaube, dieser Hinterhalt, den man, also Rückhalt, den man bekommt von den Eltern, ist unglaublich wichtig. Mein Gynäkologe hat ein schönes Bild gehabt, der hat gesagt, wenn du Mutter und Vater wirst, ne, zu meinem damaligen Partner hat er gesagt, ihr müsst sein wie Pinguineltern. Die haben immer das Kind vorne und wenn es nach hinten greift, dann ist da irgendjemand. Ja. Ja? Und ich fand das so ein schönes Bild, weil man wird dann so mutig, man darf selber in die Welt hineinschauen, aber man hat jemanden im Rückhalt, also im Hinterhalt, der nicht Rückhalt,
im Hintergrund,
der da ist. Supporting, ja. Genau. Und das ist so schön, ja. Also hast du das Gefühl, dass du auch so erzogen worden bist, dass du das Gefühl gehabt hast, du hast...
Also total, ich meine, wir sind drei Mädchen, ich bin in der Mitte und wir sind alle drei eigentlich so, mach was, wo es dich hintreibt, was deine Leidenschaft ist. Wenn du gar nicht weißt, was du willst, das war bei meiner älteren Schwester gleich nach der Matura der Fall, hat der Papa gesagt, na, dann geh jetzt einmal arbeiten, ne? Die ist hackgegangen, also in der Bank hat es gleich anfangen können. Und wenn dann weißt, was willst, dann, und dann hat sie halt anderthalb Jahr oder zwei Jahre später dann auf der BOKU inskribiert und hat studiert. Ne? Also sie, also jetzt so das Nichtstun und den Müßiggang hätten sie jetzt nicht unterstützt. Aber wenn man eine Idee und eine Vision hat, meine jüngere Schwester zum Beispiel hat auf der Kunstakademie studiert, Restaurierung, und bei der war es so, dass sie beim ersten Mal ist sie nicht genommen worden, aber ist fast genommen worden in der dritten Runde, und dann haben sie das unterstützt, dass sie da den Kurs geht, um Skizzieren nochmal genauer zu machen und so weiter. Da war sie extra in Krakau in so einem Kurs, und dann hat sie es nochmal probiert und hat es geschafft. Mhm. Also wenn man wusste, was man will, haben sie das total unterstützt. Und was das Coole ist, sie haben natürlich uns auch so eng miteinander irgendwie verbunden. Also bei mir ist es wirklich so, ich würde für meine Geschwister alles machen, meine Geschwister würden für mich alles machen, ich würde für meine Eltern alles machen, meine Eltern würden für mich alles machen. Also das steht außer Frage. Also da kann nichts passieren. Das sind ja so Sachen, zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Kinder über irgendwie Geld streiten oder Erbe oder sowas. Ehrlich gesagt, meine Eltern sollen ihre Wohnung verkaufen, die können eine Weltreise machen und Ding, wir brauchen gar nichts erben, weil wir alle drei haben uns was aufgebaut, wir sind alle zwischen Mitte, also Mitte 40, Anfang 50, da muss ich nicht erben. Ich muss mit, was nicht, meine Eltern sollen 100 werden, also was soll ich mit 65 groß erben? Also ich find da, ich meine, unsere Aufgabe ist, uns selber was aufzubauen. Von daher zum Beispiel gäbe es da, das ist für mich so außerhalb der Vorstellungskraft, dass man wegen sowas streitet mit seinen Geschwistern. Ne? Mhm. Und von daher, also wir haben da, glaube ich, auch die anderen zwei sehen das so. Also es ist wirklich so, dass der Zusammenhalt als Familie ganz, ganz stark ist.
Ja. Das ist natürlich schon schön, ne? Wenn man weiß, man hat das alles im Hintergrund, oder?
Ja, sicher.
Das ist so eine nette Geschichte.
Das Netz gibt es immer, und egal was ist, man weiß, da kann man immer hingehen. Ne?
Ja. Wie ist das mit Freundinnen? Hast du Freundinnen, wo du sagst, die rufe ich an, wenn ich irgendwas...
Gibt's also ich hab Gott sei Dank Freundinnen. Ja. Nein, ich habe viele Freundinnen. Ich habe auch sehr liebe Freundinnen. Aber lustigerweise ist das ja etwas... was auch meine Geschwister betrifft, ich habe ganz ein nahes Verhältnis mit meiner älteren Schwester und so, aber ich mache mir meine Sachen immer mit mir aus.
Wirklich?
Ich brauch niemanden, der mir das erzählt. Ich frage auch niemanden, was er darüber denkt.
Nie?
Das war's, ganz selten. Also am ehesten vielleicht noch ein Gerald einmal, dass er sagt,
du dass er informiert
das
wird.
Das machen oder sowas. Na, emotionale Dinge, oder wenn ich so ein emotionales Problem habe oder sowas, wie es ja oft ist, man, was soll ich da tun? Oder auch früher, wie es noch war, halt mit Liebeskummer oder mhm.
Nix.
Ich bin da, nein, ich mache das mit mir aus. Also in die von halb fünf bis sieben denke ich da drüber nach.
Hast du eh genug Zeit?
Nein, ich brauche das nicht. Also ich bin eher der Mensch, der angerufen wird. Also ich werde viel kontaktiert von Leuten, die sagen, ah, da, was soll ich da tun oder was hältst du davon? Also ich bin da eher die allwissende Müllhalde. Umgekehrt gibt es das bei
nicht
mir.
Nicht so?
Nein, eigentlich gar nicht.
Ist es dann so, dass die manche Leute glauben, du bist zu verschlossen, oder nehmen die das so wahr, oder denken sie sich, ja,
verschlossen nimmt nicht. Dann niemand wahr, weil, ja. Weil die glauben einfach, ich habe das Problem nicht.
Ja, du hast es ja tatsächlich nicht, weil du machst es mit ja, dir ja, aus, und dann ist erledigt. Aber das ist
also sie meinen einfach, ich bin komplett immer ausgeglichen.
Du bist immer glücklich und immer gut drauf.
So, ja. Was du gesagt hast, das ja. War ideal.
Ja. Ja, das ist, aber ich glaube schon, das ist natürlich schon, das ist so, in Österreich ist ja das überhaupt so, dass man, wenn man so fröhlich ist die ganze Zeit und so positiv drauf ist und optimistisch ist und so, ne, da stimmt das nicht. Ne? Die ist illegal fröhlich.
Naja, und auch in dem Beruf ist es lustig. Das wird einem Beruf eigenartig.
Also schon?
Wenn man jetzt nicht gerade Kabarettistin ist oder sowas.
Ja.
Naja, ah, die lacht immer.
Ja.
Nein, die ist ja nicht echt. Da gibt es keine Tiefe, weißt du?
Ah, ja.
Die trägt nie einen schwarzen Rollkragenpullover.
Ja.
Das ist überhaupt nicht.
Ist also, oberflächlich.
Da geht es nicht an die Existenz, ja. Ja, natürlich wird so empfunden. Ne? Das ist so... Das ist halt dann so die heile Welt-Schauspielerin, ne?
Ja.
Und so in die Richtung. Also natürlich wird das auch so gesehen. Aber Gott, irgendwie muss es ja sein. Ne?
Ja.
Also in der Kategorie ist ja sowas immer gesteckt. Genau. Ist doch damit wurscht, in welche.
Genau, da bin ich lieber in der Kategorie ja. Fröhlich und ein bisschen oberflächlich. Ja. Ja. Ja gut, sicher wirkst du auf jeden Fall. Das kann ich gut vorstellen, dass die Leute dich anrufen und fragen, weil du ja einfach immer eine Meinung hast, oder? Und das und also genau weißt du, wenn du gefragt wirst.
Sonst gebe ich eigentlich keinen Senf dazu.
Nee. Also, na. Da ist dir das wurscht, was dann passiert? Oder kannst du, ist es gleichwertig? Wurscht nein, ist es glaube ich nicht. Aber
es gibt einfach, also ich finde es jetzt nicht meine Aufgabe, irgendwie andere zu beurteilen oder zu sagen, sie haben das richtig oder falsch gemacht oder sowas. Also wenn sie mir nach meiner Meinung zu etwas fragen, dann gern. Aber ich habe jetzt, also ungefragt, dass jetzt jemanden sagt, man, das hättest du jetzt sparen können oder sowas, das mache ich eigentlich
nicht. Mit dem hältst du nicht auf, oder?
Also da müsste ich schon mit jemandem ganz eng sein und der müsste sich schon ganz daneben benommen haben, dass sie das ungefragt macht. Also das finde ich so ein bisschen fast übergriffig.
Mhm. Ich verstehe das gut. Du, und wie ist es mit der Branche? Jetzt hört man so viele Sachen wie KI und all diese Dinge. Spürst du da schon was? Also ich meine, das Theater ist ja echt quasi. Man geht ins Theater, man sieht die, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwann einmal ein Computer oder ein Roboter für dich spielt. Aber so allgemein in der Filmbranche auch, merkst du da irgendwie schon, dass die Branche sich verändert in der Richtung? Hast du da schon Erfahrungen?
Naja, jetzt natürlich schon. Ich meine, natürlich angefangen mit dem, dass halt ganz viel visualisiert wird. Ich meine, allein von irgendwelchen natürlich Spielhintergründen. Also es gibt ja Filme, die de facto in der Blue Box oder in der Green Box gedreht worden sind und so. Dann natürlich, klar, deine Stimme, das Berufsbild des Synchronsprechers, des Sprechers im Allgemeinen wird ein bisschen absurd, ne? Dann aber am gewissen Grad natürlich Hörbücher, also es wird sicher, dann natürlich, das hat es aber ja schon, gibt es ja schon länger, dass eben sogar verstorbene Kolleginnen und Kollegen, die während eines Filmprojektes verstorben sind, irgendwie dann ersetzt worden sind oder halt irgendwie wurde es so gemacht, dass sich das alles ausgegangen ist. Ich glaube, man muss da schon sehr wachsam sein und wenn man gerade so im Sinne der Urheberschaft auch der eben individuellen eigentlich Urheberschaft, meine Stimme, mein Körper, mein Gesicht, muss man da sicher sehr wachsam sein. Und es verschlechtert natürlich auch die Position der Kolleginnen und Kollegen, weil man halt diese Ersetzbarkeit eigentlich schon vor die Nase serviert bekommt. Ne? Also im Grunde genommen, ja, wenn du es nicht machst, dann basteln wir uns halt die Stimme selber. Das gibt es ja jetzt schon bei Models und so, ne? Dass einfach so KI-Influencerinnen, die einfach halt perfekt ausschauen und das tun die anderen auch, weil sie sich preis Filter drauf haben, aber die sind halt wirklich nur kreiert. Also wir schaffen uns halt so als Mensch auch irgendwie ab, ne? Und das ist eine Entwicklung, die schon beängstigend ist und ich finde, da muss man schon sehr wachsam sein. Auch natürlich schon jetzt, was es für gestellte Sequenzen gibt, Bilder gibt und so weiter, wo einfach Menschen irgendwas in den Mund gelegt wird oder in der Situation einfach so realistisch ausschaut, als wäre das halt wirklich wahr. Und jetzt sind wir eh schon in so einer Welt, die, wo jeder sich in seiner Blase bewegt und in seiner nur das dauernd bestätigt bekommt, ne, sei es jetzt rechts, links, Mitte, wurscht. Jeder kriegt eigentlich seine Meinung dauernd bestätigt und alle suhlen sich im eigenen Saft eigentlich, ne? Und dann wird es halt noch mehr verstärkt dadurch, ne? Und halt diese ganzen doch Fake News und all diese Dinge. Also ich finde, es ist gar nicht so unbedingt so eine Riesengefahr für jetzt die Schauspielerinnen oder Schauspieler im Speziellen, sondern es ist eigentlich für alle Menschen eine riesige Gefahr. Ne? Und das ist etwas, wo man sich sicher extrem formieren muss und also da kann schnell passieren, dass man was übersieht, glaube ich. Also dass man gerade eben was eben Übersetzungen, Synchron, also das ist ja jetzt schon echt absurd, was da geht. Ne? Also eine Freundin von mir ist Nachrichtensprecherin, die hat mal ein Video gezeigt, da redet sie perfektes Chinesisch, aber in ihrer Tonlage. Also die klingt nicht dann so wie eine Stimme von der Navi, sondern die klingt wirklich wie sie. Also es ist irre.
Es macht schon Angst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, vielleicht gibt es dann so eine Trendbewegung, also eine Gegenbewegung. Weißt du, dass das Echte dann umso mehr interessanter wird? Also
das wird es vielleicht geben, aber ob wir das noch erleben, weiß ich nicht genau.
Du, nachdem alles so schnell geht, ja, also ich habe die KI irgendwie vor mich hingeschoben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es ja nicht so wahrgenommen, weil es auch nicht immer im Zentrum meines Berufes steht. Du bist da viel mehr konfrontiert damit, weil Also wenn es mich als KI gibt und jemand kommt zum Coaching zur KI-Person, das wird es nicht geben so schnell, ja, glaube ich, hoffe ich. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen weggedrängt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es geht jetzt wahnsinnig schnell. Also ich glaube, dass wir in den nächsten 5 Jahren schon relativ zeitnah das merken werden. Und da glaube ich schon, dass Leute sich dann so ein bisschen wieder auf das Echte konzentrieren. Also ich hoffe es zumindest,
also
oder?
Es war, sagen wir, geschichtlich ja oft so, ne, dass irgendetwas so ausgeufert ist, dass man dann sagt, okay, jetzt wieder zurück zum Start. Das ist ja in den Kulturepochen und so weiter auch nicht anders gewesen. Aber eben, ich glaube, dass das jetzt schon ginge, dass du einen Kinofilm machst mit alle Hollywood-Stars und kein einziger hat dann einen Drehtag. Also ich glaube, das ginge jetzt schon, dass du irgendwie Brad Pitt und Angelina Jolie über den Strand laufen lassen kannst.
Ne? Ja, aber die gemeinsam, ich glaube, ja, das geht nicht mehr.
KI ging, das meine ich ja damit. Also es ist eben ja etwas, was vielleicht noch nicht so zugelassen wird, aber ich glaube, da wäre schon ganz viel möglich. Also ich glaube, da sind wir eigentlich... Die Frage ist immer, klar, das Live-Moment ist immer das Live-Moment, aber dann denkst du wieder an die ABBA-Show, ne, wo die Hologramme über die Bühne fegen und ausschauen wie echt. Also auch das geht, also auch das Theater, aber klar, Emotionen wird sich vielleicht nicht so vermitteln. Aber das ist halt die Frage, ob dann man nicht sagt, naja, aber trotzdem sind die Vorteile größer, wenn ich halt nicht ein Musical habe mit, weiß nicht, 150 Darstellerinnen und Darsteller oder halt immer eine tolle Hologrammshow, die das Gleiche macht. Ne? Also ist die Frage, ne? Wohin sich das entwickelt. Also es gibt ja schon recht, gewisse Dinge werden immer funktionieren. Also ich glaube auch, das Theater ist so alt, das wird jetzt nicht abgeschafft werden. Aber es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, glaube ich. Also sehr wachsam.
Ich habe das auf jeden Fall gemerkt nach dieser Hardcore-Online-Zeit, Corona-mäßig. Da war ja sehr viel nur mehr online. Und ich habe das gemerkt, dass die Leute dann so bewusst wieder Termine gesucht haben, 1:1. Ja, weil sie gesagt haben, na, es ist so schön. Die Leute sicher, wieder sehen. Ja. Also da merkst du schon, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das, wir brauchen die anderen, ja, in irgendeiner Form. Also ich glaube schon, dass das, jetzt meine starke Hoffnung ist, dass das einfach nicht vorbei ist. Also wir brauchen diesen zwischenmenschlichen Kontakt, weil es einfach was ganz anderes ist. Wir könnten das Interview auch online machen, könnten wir auch machen, ne? Ja. Aber es hat eine andere Qualität, wenn man in dieser gleichen Schwingungsfrequenz
ist. Nein,
das
ist absolut. Ja. Nein, ich glaube eben, der Mensch ist ein Gemeinschaftstier und du brauchst diese katharsische Zusammenkunft, um sich auszutauschen und das ist ganz, ganz wichtig. Aber klarerweise im Kunstbereich ist es halt so, dass das, was ist Kunst? Und was ist jetzt wirklich eine tolle schauspielerische Leistung oder eine tolle Gesangsleistung? Und es ist halt dann eben so, dass das dann halt teilweise wahrscheinlich wirklich auch mit multimedialer und digitaler Kunst sich vermischt und dann sagt man ja, wie viel ist jetzt wirklich noch eine Person wirklich vorhanden oder halt gesteuert. Ich meine, einer muss es ja auch eingeben und so, aber das ist dann halt nicht mal dasselbe. Also ich glaube, dass die Menschen zusammenkommen, das wird immer sein. Da braucht man keine Angst haben, dass man nur mehr zu Hause ist und sich isoliert. Aber eben, es gibt ja so Vereinfachungen wie halt, weiß nicht, die Selbstbedienungskasse im Supermarkt, da muss halt auch kein Kassierer mehr sitzen oder Kassiererin, sondern man tippt es halt selber ein. Und so ähnlich kann man sich halt vielleicht dann auch beim Kinofilm, wo man sagt, ja, ich kann einen Film drehen ohne Kolleginnen und Kollegen, da brauche ich keine Diäten, keine Übernachtungen, nichts, brauche nur jemanden, der das perfekt speichert und die Leute schauen sich es daheim dann eh gemütlich an oder im Kino, da sind sie eh wieder miteinander. Also das wird es wahrscheinlich schon auch dann geben und da muss man, glaube ich, schon sehr aufpassen, dass eben so das Recht am eigenen Individuum und deinem Gesicht, deiner Stimme, all diesen Dingen, das glaube ich, muss man schon irgendwo festlegen.
Ja.
Das könnte passieren, dass das relativ fließend geht. Ne?
Genau, ja.
Dass eben eine bekannte Stimme imitiert wird, dass man versucht, so zu klingen. Ne?
Genau, also, ja. Ja, ich glaube, der Tom Hanks hat ja schon einen Prozess jetzt laufen, also insofern
ja, eben, weil
könnte uns das bald treffen.
Das ist ja auch, sage ich mal, ich meine, das kann natürlich auch jeder gute Imitator oder sowas, aber es gibt ja jetzt schon auch irgendwelche Werbespots, wo halt bekannte Künstler musikalisch imitiert werden oder sowas. Ich meine, da zahlen sie auch keine Rechte, ne, wenn sie so tun, als wären es der Falco oder der Tanzer oder sowas. Ne?
Ja, klar.
Da hat es ja eher ein Thema gegeben, dass eben das so klingen soll wie Tanzer. Aber das sind eben so Dinge, ich meine, ist das okay? Ne? Also das ist schon ein schmaler Grat und ein bisschen eine moralische Grad. Frage, fast auch schon, ja,
das ist fast Ethik, ne? Mhm. Also was darf man quasi benutzen von jemandem, den es eben nicht mehr gibt und der jetzt dann nicht einklagt, irgendwelche Millionen, sondern wo man einfach sagt, ja, klar, das ist, es gibt halt einen Duktus des Redens, wie beim Falco, der ist so stark, dass wenn man den imitiert, hat man halt diese Person automatisch vor Augen und so weiter. Ja. Ne? Also das ist ja auch schon fast grenzwertig. Ne?
Du, auch ein Trend, den ich auch sehe, vor allem in der Filmindustrie, ich weiß nicht, ob das beim Theater für dich jetzt auch, wie stark du das schon spürst, ist das Thema Diversität. Also es gibt kaum mehr Filme oder neue Serien, wo sozusagen das Thema nicht aufgegriffen wird, indem man Schauspieler so oder Schauspielerin besetzt. Ist das auch ein Thema im Theater schon, wo du merkst, aha, ja, ich muss bei manchen Produktionen das schon hineinholen, das Thema, oder muss darauf aufpassen, bist du da schon
betroffen? Naja, beim Film ist es so, dass natürlich jeder Film eigens gefördert wird. Mhm. Und da gibt es einen Förderkatalog und es gibt sowas wie ein Punktesystem und quasi wenn gewisse Punkte, wie eben was weiß, eine weibliche Kamerafrau, weil es natürlich hauptsächlich Kameramänner gibt, oder eben sie als Drehbuchautorin oder eben Diversität, was vielleicht eben Hautfarbe betrifft oder sowas, dann gibt es sozusagen eigentlich so wie Punkte, also dann ist es positiv bewertet und man kommt vielleicht eher in die Auswahl, dass man förderungswürdig ist. Das ist beim Theater ein bisschen anders. Beim Theater kriegst du natürlich sowas wie eine Jahresförderung, du besetzt die Leute. Da fängt es ja mit der Stückauswahl an, dass man sagt, ja, das ist aber ein bisschen, muss man sagen, also bei uns gibt es, du kriegst jetzt nicht mehr Förderung, wenn du jetzt sagst, bei mir spielen immer die Hälfte Frauen mit und halt was ich weiß, jemand mit einer Beeinträchtigung oder wie auch immer. Also das hat jetzt in dem Sinn nicht so viel Bedeutung. Es ist aber so, dass wir uns das schon so persönlich irgendwie auch auf die Agenda heften, dass wir sagen, also ich versuche einmal, wenn möglich, Regisseurinnen auch zu nehmen. Ich versuche natürlich auch teilweise bei Klassikern, wo es möglich ist, eine Männerrolle, eine Frauenrolle draus zu machen, weil am Theater ist es ein bisschen, insofern wird auch natürlich viel alte Literatur gespielt und es sind einfach immer viel mehr Männerrollen drin als wie Frauen. Was es beim Theater eigentlich überhaupt nicht gibt, ist jetzt irgendein, sage ich jetzt einmal, ein Schlüssel, dass man sagt, es sollen, was ich weiß, Menschen mit asiatischem Ursprung oder afrikanischem oder sowas mitspielen. Also was Hautfarbe betrifft oder sowas gibt es da eigentlich. Da muss man aber sagen, dass am Theater gibt es viel weniger Schauspieler, die, also das ist beim Film viel häufiger, dass du sagst, natürlich in Deutschland sowieso mit der großen türkischen Community und so weiter. Also so reine Bühnenschauspieler sind sehr oft, weil es natürlich mit Sprache und kein Akzent und so weiter zu tun hat, weil den Shakespeare muss ja der Vorarlberger dann auch Schriftdeutsch sprechen, ne? Und so müsste es auch jemand mit irgendeinem Migrationshintergrund machen oder sowas. Da ist es gar nicht so, dass es so viele gibt.
Ja.
Also da ist es noch nicht so extrem. Also das ist beim Film sicher viel mehr, das kann man gar nicht vergleichen. Also, und da gibt es ja diesen Schlüssel. Und so liegt es halt im Ermessen jedes Einzelnen, weil der Regisseur, der sagt, okay, ich will jetzt ein Romeo und Julia machen und die Julia soll aber eigentlich viel älter sein, weil das und das habe ich mir überlegt, das soll 55 sein und der Romeo ist 25 und dann hätte ich gern, dass was ich weiß, die arme Afrikanerin ist oder wie auch immer. Also du kannst es dann irgendwie aufschlüsseln und sagen, ja, das ist so meine Vision, so will ich das haben. Aber es gibt in dem Sinn jetzt keinen Katalog, dass du irgendwas abhackst und deswegen kriegst du Pluspunkte. Das gibt es am Theater nicht.
Okay. Gibt es sonst irgendeinen Trend in deiner Branche, wo du siehst, das verändert sich oder das hat sich im Laufe der Jahre geändert? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das kommt auf uns zu?
Naja, das ist ja positiv. Also es hat sich sicher geändert, dass viel genauer hingeschaut wird, wie es das, vor allem auch die Zusammensetzung des Teams, also dass das viel ausgeglichener ist, also dass einfach so das Männerdominierte abnimmt. Das ist am Theater wird das auch versucht, also dass man sagt, dass Intendantinnen, das ist ja toll, so also wie Lotte de Beer oder sowas, dass man einfach Intendantinnen haben, dass man Regisseurinnen haben und so. Wie gesagt, bei den Rollen selber, bei den alten, muss man halt dann wirklich aus Männerfiguren Frauenfiguren machen, weil es eigentlich eben immer viel mehr Männerrollen gibt als Frauenrollen. Aber bei den Filmen ist es schon viel diverser geworden und auch viel mehr junge Leute, auch viel mehr Abwechslung. Also das finde ich schon alles sehr positiv. Was vielleicht negativ ist, ist natürlich, dass alles viel schneller gehen muss. Mhm. Also es ist halt einfach eine Geldfrage und früher hat man für einen 90er halt 25 Drehtage gehabt oder 26 und jetzt sind es halt 19 oder 21 oder 20, also alles wird komprimiert, dazu, da gibt es einfach dann weniger Zeit und es muss einfach alles viel schneller irgendwie abgehandelt werden. Und am Theater ist es ähnlich, dass einfach die Probenzeiten verkürzt werden und dass eigentlich ja der Sparstift natürlich überall ordentlich sozusagen natürlich Einsatz findet. Das ist etwas, aber da sind wahrscheinlich alle, also da gibt es keine Branche, die da nicht betroffen ist davon. Das ist bei uns genauso, dass man einfach sagt, ja, es muss alles immer schneller, höher, weiter und spektakulärer, aber um weniger Geld. Also das ist halt, das ist ein bisschen schwierig, der Kompromiss.
Ja. Das ist generell ein Trend, würde ich mal sagen, ja. Du, zum Schluss noch, was glaubst du, was bist du für ein Veränderungstyp? Was, bist du jemand, die sagt, boah, geil, ich liebe das. Routine ist schlicht und einfach langweilig für mich. Wie bist du da?
Also ich kenne gar keine Routine, deswegen, also ich bin natürlich ein
Nein, das stimmt nicht. Du hast eine also sehr klare, deine Tagesroutine ist
Die Tagesroutine, an der hänge ich. Aber berufliche Routine kenne ich gar nicht.
Ja.
Und von daher, also ich habe das jetzt so verstanden, so 8-to-5 und jeden Tag das Gleiche machen, das habe ich natürlich nie gehabt. Wobei, beim Seriendrehen ist auch so, wird mir jeden Tag abgeholt. Eigentlich habe ich es da auch gehabt und habe die Routine halt dann nach 13 Jahren geändert. Also ich kann schon, also berufliche Routine kann ich ändern. Mhm. Also da finde ich auch, dass es immer ganz gut ist, wenn man wieder sagt, ja gut, das habe ich jetzt gemacht und jetzt mache ich was Neues. Ne? Manchmal kommen die Dinge auf dich zu, ohne dass du irgendwas jetzt sagst, das beende ich, sondern es geht dann halt so, so wie bei Beziehungen, ne? Wenn dann der Neue den Alten ablöst. Und manchmal gibt es dazwischen halt auch eine Pause, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das lassen ohne Netz, ne? Und ja, weiß nicht genau, ob das gut geht. Ist natürlich ein bisschen mutiger, ne? Aber funktioniert auch manchmal. Na, da bin ich, also ich mag Veränderung eigentlich, mit Veränderung kein Problem.
Kein Problem,
also,
gell?
Also auch was Frisuren betrifft oder Outfits oder irgendwas, also ja, alles immer zum Ausprobieren. Beim Tagesrhythmus, da gebe ich da recht, also ich kann einfach nicht bis 10 schlafen, also es ist, ich bin einfach wach, aber dafür kann ich nichts, ich wache einfach auf. Ich könnte jetzt bis natürlich 9 oder 10 im Bett liegen, aber das ist halt sinnlos.
Ne? Das ist sinnlos, dich dort niederzuspannen, ja. Ich merke schon, sehr interessant ist, dass das Leute, die gerade so wie du so abwechslungsreich arbeiten, einmal dort sind, mal da sind, sehr viele Projekte machen und all diese Dinge, die haben oft eine ganz, ganz starre Tagesroutine. Also bist nicht die Erste. Offensichtlich gibt es, also ich kenne es auch bei mir, wenn ich die mal über Bord werfe, 1-2 Tage, geht es mir gar nicht gut. Also ich merke schon, dass so eine gewisse Grundstruktur des Tages offensichtlich unheimlich viel Freiraum gibt für anders kreatives Potenzial, weil du dich nicht damit auseinandersetzen musst. Ne? Also
ja, also bei mir ist es wirklich so ein Urlaub oder sowas. Ich stehe immer so früh auf. Und im Urlaub versuche ich dann auch, dass ich mich einmal bewege in der Früh und so. Also wenn man mir das wegnimmt, dann bin ich eh, da bin ich zum Beispiel dann
grantig. Eher grantig. Da haben wir dich.
Ja, wenn ich irgendwo in der Savanne sitze und nicht laufen gehen kann, weil alles Löwen um und um sind, dann bin ich unruhig.
Das heißt, du brauchst eigentlich immer einen Urlaub, wo du was tun kannst, oder?
Ja, ich bin sowieso, also ich mag ganz gerne mal 2-3 Tage am Strand liegen, aber für 2 Wochen bin ich nicht
mehr. Ja, das verstehe ich. Kannst du uns noch einen Hot-Tipp mitgeben, was so Veränderung, es geht ja immer in meinem Podcast um Veränderung, um Change. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mein spezieller Hot-Tipp, wenn du Veränderungen angehst, wenn du irgendwas, was ist das, was du sagst? Ah, das,
also immer Zielsetzung,
ja,
und mit kleinen Schritten anfangen. Also ich, das ist so ein bisschen wie halt, weiß nicht, Menschen, die dann die Null-Diät oder eben anfangen, einmal ein bisschen was wegzulassen, was vielleicht nicht so gesund ist. Und ich finde, man sollte irgendwie immer versuchen, sich doch auch eine mögliche Veränderung zu stecken. Also, wo man einfach sagt, okay, das ist machbar. Das ist
realistisch.
Weil sonst ist man komplett frustriert. Mhm. Und das sind also so Dinge, die ich auch von mir kenne, wenn ich mir gewisse Dinge, ja, da habe ich das Ziel, so und so lang muss, würde ich gerne eben die Distanz laufen oder ich will da und da fitter werden oder ich will, weiß nicht, den ganz, diese und diese Bücher lesen. Ich versuche halt, mir ein Ziel zu nehmen, wo ich sage, okay, das ist machbar in 3 Monaten und ich fange mit kleinen Schritten an und steigere, also nicht zu extrem anfangen.
Mhm. Das sieht man jetzt besonders, also in meinem Fitnesscenter, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber es ist super, so ab dem 2., 3. Jänner.
Die Jänner-Motivation.
Ja, ist total bummvoll, da denkst du dir, was ist jetzt passiert? Hat er verschenkt Mitgliedsbeiträge oder was ist los? Ja? Und dann schon 20. Jänner wird schon weniger. Ich merke wieder, meine Sachen sind frei, wenn ich komme, ich muss nicht warten. Ja? Yeah. Also es ist spannend. Ich habe auch das Gefühl, auch gerade also ist in der Wirtschaft auch nicht anders, ne? Wenn ich so Veränderungsprozesse mit jemandem mache, da wird ganz viel, da To-Dos werden festgeschrieben, weißt du, so riesen Flipcharts mit 20 To-Dos hätten sie am liebsten und ich streiche das immer. Ich sage immer, na, nehmt euch eins, aber das wirklich konsequent, ja, und das unterstreicht das ein bisschen, wo du sagst, das ist, und Veränderung ist auch ein Prozess, das ist nicht etwas, das heute von, kann mich jetzt treffen plötzlich, das was passiert, aber grundsätzlich, wenn ich an mir arbeite, wenn ich an meinem Job arbeite, das ist ein bisschen eine Durststrecke, die man oft dann durchgehen muss, oder? Und immer wieder dranbleiben.
Ja, weil all die Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben nicht so als positiv, es ist trotzdem Gewohnheit. Es ist die Gewohnheit, das und das zu essen. Es ist die Gewohnheit, immer mit dem Lift zu fahren und nie die Stufen zu nehmen. Das sind alles Gewohnheiten.
Ja.
Und man muss halt anfangen, gewisse Gewohnheiten, und Gewohnheit ist immer schwer. Das ist genauso wie, wenn eine Serie läuft, dann wird die eingestellt. Ich habe immer am Mittwoch die Serie geschaut, jetzt ist die Serie nicht mehr da. Oder wir sind gewöhnt an irgendeine Synchronstimme von einem amerikanischen Star, die wird, ein Film habe ich mal gesehen, mit Gerard Depardieu, mit einer anderen Stimme, du musst ausschalten. Ne? Also es ist schwer, Gewohnheiten zu brechen, ist total schwer, weil wir uns das so festlegen. Und von daher eben kleine Sachen, nicht zu viel und halt eben etwas, wo man sagt, es ist, ich schaffe das auch 3 Wochen, das kriegt man hin, so nach dem Motto.
Yeah.
Und dann merkt man dass es einem besser geht oder dass einem irgendwie das gut tut, was auch immer das ist, ob es jetzt eben eher die Gesundheit betrifft oder eben, dass man sagt, einmal im Monat gehe ins Theater, weil ich bin einfach irgendwie mein Kulturinteresse oder mein Background, oder ich versuche wieder 3 Tageszeitungen am Tag zu lesen, ne? Und nicht nur in das blöde Instagram reinschauen und Facebook und da meine Informationen rauszuziehen, sondern wieder vielleicht guten Journalismus zu lesen oder sowas. Also man kann da schon anfangen und man merkt dann, dass es einem gut tut. Also es ist einfach so.
Ja, ja. Du, das war ein schönes... schönes Abschluss.
Ja, total schön, ja. Ändert sich.
Insofern wünsche ich dir, dass deine Routine und deine 2 Stunden, die du in der Früh hast, sich nicht ändern, aber dafür alles andere für dich aufgeht. Ich danke dir so herzlich für unser tolles Gespräch. Es fällt mir nicht an, es geht nicht anders. Man muss die einfach auch angrenzen wie ein Hutschpferd, weil es ist einfach, du strahlst das wirklich auf. Herzlichen Dank, Christina.
Danke.
Viel Erfolg weiterhin.
Das war eine weitere Folge des Podcastes Change It Baby von und mit Daniela Kanun. Schnitt und Support Sita Zacherl, und Sie können uns gerne auch Feedback schreiben unter podcast@kanun.at. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, jeden ersten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Folge. Bis bald!